DW Menschen und Märkte.
Wenig Grund zum Feiern für die deutsche Industrie. Licht und Schatten für die Nutzfahrzeugbranche. Hacker für die Deutsche Telekom. Das sind Themen des heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danghong herzlich begrüßt. Deutschland geht es gut, weil es der deutschen Industrie gut geht. Doch diese schöne Momentaufnahme sei fragil, meint der Verbandspräsident Ulrich Grillo. Schuld daran sei auch die Bundesregierung. Auf dem Tag der deutschen Industrie geht Grillo mit der Großen Koalition hart ins Gericht. Aus Berlin berichtet meine Kollegin Sabine Kinkartz.
Zu feiern gab es wenig auf dem Tag der deutschen Industrie, zu dem der Branchenverband BDI in diesem Jahr rund 1300 Gäste aus Politik und Wirtschaft eingeladen hatte. Es sind unsichere Zeiten, das ist den Unternehmern deutlich anzumerken. Die Wachstumsaussichten für das laufende Jahr stuft der Bundesverband der deutschen Industrie von bislang 2 auf nur noch 1,5% herunter. Das sei eine deutliche Konjunktureintrübung, so BDI-Präsident Ulrich Grillo.
Hauptursache ist die zunehmende Verunsicherung der Unternehmen. Die vielfältigen globalen Spannungen hinterlassen ihre Spuren, natürlich allen voran die Ukraine-Krise. Aber auch die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung wirkt bislang nicht unbedingt vertrauensstärkend.
Die Große Koalition habe die gute Wirtschaftslage nach der Bundestagswahl als gegeben hingenommen und sich zu sehr mit der Komfortsicherung beschäftigt. Das sei ein Fehler gewesen, so Grillo. Nach wie vor gäbe es keinen klaren Fahrplan für die nachhaltige Sicherung des Industriestandorts Deutschland bis 2017 und darüber hinaus.
Der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, was will der Grillo eigentlich? Wir haben doch Wachstum. Einen konsolidierten Haushalt, ein gutes Konsumklima, Rekordbeschäftigung. Die Welt bestaunt das deutsche Modell und wir sind natürlich auch Fußball-Weltmeister. Aber diese glückliche Momentaufnahme ist ebenso fragil wie vergänglich. Wir brauchen keine Anreize für den Ruhestand. Wir brauchen Anreize für Arbeit und Wachstum. Und vor allem, wir brauchen Anreize für Innovationen und für Investitionen. Sonst stolpern immer mehr Rentner über immer tiefere Schlaglöcher.
Mehr Investitionen, mit diesem Thema stößt der BDI bei der Bundesregierung prinzipiell auf offene Ohren. Die Kanzlerin sieht sich jedoch in einem finanziellen Dilemma. Wie soll sie im Bundeshaushalt ohne neue Schulden auskommen und gleichzeitig mehr Milliarden in die Infrastruktur pumpen? Die Lösung könne nur in mehr privaten Investitionen liegen, so Angela Merkel in ihrer Rede auf dem Tag der Industrie. Verkehrswege seien dabei aber nur die eine Seite der Medaille. Noch viel wichtiger sei der zügige Ausbau der digitalen Infrastruktur. Angesichts der Verschmelzung der digitalen mit der klassischen Industrie würden die kommenden Jahre über den zukünftigen Wohlstand Deutschlands entscheiden.
Und deshalb ist es wichtig, dass es denen, die Weltspitze sind in der industriellen Wertschöpfung, gelingt, die digitale Agenda in ihre Unternehmen hineinzubringen. Und nicht den digitalen großen Playern der Welt gelingt, die reale Wertschöpfung zu sich zu lenken. Und dieser Kampf findet statt und dem muss sich Deutschland ganz offensiv stellen.
Merkel ist allerdings bewusst, dass Deutschland allein Google und Co. nicht die Stirn bieten kann, sondern dass dies nur auf europäischer Ebene möglich sein wird. Die Herausforderung liege dabei auch in der Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit, so die Kanzlerin.
Im Wettbewerbsrecht müssen wir Änderungen vornehmen, damit auch globale Unternehmen in Europa entstehen können und wir uns nicht völlig verzetteln und zerspalten. Und es kann mit der Datenschutzgrundverordnung das Fundament dafür gelegt werden, dass wir das Big Data Management auch wirklich beherrschen können und dass es nicht nur vom Gegenstand der Datensicherheit betrachtet wird, sondern auch vom Management von vielen Daten, aus denen neue Produkte entstehen werden.
Auf mehr Investitionen in Europa setzt auch der französische Ministerpräsident Manuel Valls, den der BDI neben der Bundeskanzlerin, Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und dem Parteivorsitzenden der Grünen, Anton Hofreiter, als Gast und Redner eingeladen hatte. Valls warb noch einmal um Vertrauen in seine Regierung und in die französische Wirtschaft. Der politische Wille, Reformen durchzuführen, sei vorhanden.
Ich sehe natürlich die Lage meines Landes mit großer Klarsicht. Ich weiß ganz genau, wo die Blockaden sind, wo die Leute noch konservativ festhalten und was die großen Herausforderungen sind, die Frankreich bewältigen muss. Aber wenn Deutschland Reformen hat durchführen können mit Erfolg, angesichts seiner Geschichte und seiner Wirtschafts- und Sozialkultur, warum sollte dann Frankreich, das ja auch seine eigene Geschichte und seine Kultur hat, seine politische, wirtschaftliche und soziale Kultur, warum sollte Frankreich dann nicht auch Erfolg haben können?
Allerdings sei es weder politisch noch sozial oder technisch machbar, das Haushaltsdefizit bereits im kommenden Jahr auf 3% zu reduzieren, so Walz. Dafür sei das Wachstum in der EU zu schlecht, zudem drohe eine Deflation. Nun muss die EU-Kommission darüber entscheiden, ob Frankreich, wie gewünscht, einen weiteren Aufschub bis 2017 erhält oder ob ein Defizitverfahren eingeleitet wird. Seine Regierung, so warnte der französische Ministerpräsident in Berlin noch einmal, werde aber keine Anordnungen von außen akzeptieren, wie der Reformkurs in Paris aussehen soll.
Das war ein Bericht von Sabine Kinkartz. Von Berlin nach Hannover. Ab Donnerstag zeigen dort mehr als 2000 Aussteller aus 45 Ländern die neuesten Lastwagen, Busse und Transporter. Die IAA-Nutzfahrzeuge ist damit die größte Messe der Branche. Mein Kollege Henrik Böhme ist bereits dort. Denn heute und morgen gehört das Messegelände nur den Journalisten, damit sie sich ein Bild von den vielen Weltpremieren machen können. Gerade hat er mit dem Präsidenten des Verbandes der deutschen Automobilindustrie, Matthias Wissmann, gesprochen.
Herr Wissmann, mal wieder IAA für die Nutzfahrzeuge. Das konjunkturelle Umfeld ist vielleicht nicht ganz so, wie man sich das für eine Messe wünscht. Krisen aller Orten. Wir haben nicht so ganz gute Zahlen aus Lateinamerika für die Nutzfahrzeugbranche. Ist nicht so gut in Osteuropa. Westeuropa läuft ganz gut, aber ein sehr gemischter Markt. Die Nutzfahrzeugbranche kennt das eigentlich. Wie schätzen Sie das Umfeld ein?
Sie haben es eigentlich völlig zutreffend beschrieben. Der Weltmarkt hat Licht und Schatten. Licht etwa in den USA, wo der Nutzfahrzeug- wie der PKW-Markt gut läuft. Licht in China, wo wir weiter ein enormes Wachstum haben. Im leichten Nutzfahrzeug eine gute Entwicklung in Westeuropa. Beim schweren Nutzfahrzeug kommen wir da in schon etwas turbulentere Gewässer. Und große Sorgen natürlich in Regionen der Erde, die politische Krisen haben. Denken Sie an Russland, denken Sie an die Ukraine, denken Sie an den Mittleren Osten. Und deswegen haben wir natürlich neben allen moralischen und ethischen Fragen auch ein wirtschaftliches Interesse, dass es gelingt, zu einer Befriedung dieser Konflikte zu kommen.
Merkt man das schon in der Nutzfahrzeugbranche, in der Autobranche insgesamt, Sanktionen gegen Russland und gegen Sanktionen? Macht es das Geschäft schwerer?
Russland hatte schon vor der aktuellen Konfrontation mit der Ukraine ein schleppendes wirtschaftliches Entwicklungspotenzial. Das hat mit der Abwertung des Rubel zu tun, das hat mit einer nachlassenden Binnenkonjunktur zu tun. Und jetzt kommen natürlich die Krisenelemente obendrauf. Ja, das spüren wir sowohl bei den Aufbauern und Trailerherstellern wie bei dem schweren Nutzfahrzeug. Und Gott sei Dank sind wir von diesem Markt allein nicht abhängig. Wenn ähnliche Krisen in anderen Teilen der Welt auftauchen würden, würde es uns noch schwerer treffen. Trotzdem, wir machen uns Sorgen. Weltpolitische Krisen haben immer einen Effekt auf die Märkte und im Falle Russland-Ukraine ist das ganz sicher der Fall.
Nun ist das hier das Heimspiel für die deutschen Nutzfahrzeughersteller. Sie sind zum Teil weltweit führend. Daimler ist der Weltmarktführer bei schweren Lkw, unangefochten. Aber die Konkurrenz schläft nicht, das kann man in Hannover sehen. Wie sehen Sie die Deutschen in diesem internationalen Kontext aufgestellt?
Ich meine, es ist sicher auch in dieser Messe reflektiert. Sie ist die größte Nutzfahrzeugmesse der Welt. Sie findet in einem Land mittlerer Größe statt. Sie ist noch größer und bedeutender geworden, als sie sie je war, mit über 2000 Ausstellern, mit über 200 chinesischen Ausstellern, Repräsentanten aus aller Welt. Natürlich auch deswegen in Deutschland, weil Deutschland die innovativste Nutzfahrzeugindustrie der Welt hat. Und zwar nicht nur Hersteller, sondern auch Zulieferer, Aufbauer. Denken Sie an Schmitz Cargo Bull, denken Sie an Krone. Das sind oft Familienunternehmen, die im Weltmarkt die innovativsten sind. Und klar ist, diese Rolle kriegt man nicht geschenkt. Die muss man sich ständig neu erobern. Und deswegen freue ich mich einfach auch, dass unsere Unternehmen, Hersteller, Zulieferer, Aufbauer ständig an Neuem basteln und tüfteln. Und dass dabei die mittelständischen Pioniere, etwa der Zulieferer, eine Schlüsselrolle spielen im Weltmarkt. Das gilt nicht nur für Nutzfahrzeuge, das gilt auch für den Pkw. Interessant ist, wir hatten noch nie so viel internationale Beteiligung bei einer IAA-Nutzfahrzeuge wie hier. Und das freut uns, weil als eines der beiden größten Exportländer der Erde freuen wir uns natürlich, wenn sich der Blickpunkt auf Deutschland fokussiert.
Das war Matthias Wissmann. Vom Verbandspräsidenten komme ich zu einer jungen Frau, die Sandra heißt. Sie macht gerade eine ungewöhnliche Ausbildung bei der Deutschen Telekom. Sie wird zum Berufshacker. Das ist ein ganz neuer Ausbildungsbereich. Die Telekom will damit Angriffe von ausländischen Hackern und Spionageangriffe besser abwehren. Sebastian Titelbach berichtet.
Wenn Sandra Rutkowska auf den Bildschirm ihres Laptops blickt, weiß man nicht, ob sie gerade einfach nur ihre E-Mails checkt oder sich in einem Zweikampf befindet. Sie will sich künftig Hackern in den Weg stellen, die in die Computernetzwerke der Telekom einbrechen wollen.
Naja, ich versuche ja dann auch nochmal zu gucken, ob vielleicht doch noch eine Hintertür für diese Burg existiert. Das ist wie ein Kampf. Also man versucht, jede Tür so gut es geht zu schließen. Und der sich da mehr anstrengt, gewinnt halt letzten Endes.
Die 22-Jährige ist die einzige Frau unter den 10 Hacker-Azubis. Sie alle haben bereits eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Informationstechnik hinter sich. In 2,5 Jahren nach der Abschlussprüfung werden sie sich Cyber Security Professional nennen können. Arbeit für sie gibt es mehr als genug, sagt Rüdiger Peuskens, Leiter des Cyber Defense Center der Telekom in Bonn. Die Angreifer aus dem Netz seien inzwischen hochprofessionell.
Inzwischen ist das wirklich ein Geschäft. Da stecken viele, viele Millionen Euro drin, die Angreifer an Umsatz machen können mit Internetkriminalität. Das ist hochprofessionell, das ist hochorganisiert. Das beobachten wir auch, wie arbeitsteilig und wie professionell Angreifer vorgehen.
Zuletzt war der Bonner Konzern vermehrt das Ziel von Cyberattacken. Hacker verschicken massenhaft täuschend echt wirkende Telekom-Rechnungen per E-Mail, die Schadprogramme enthalten. Angeblich soll sich auch der amerikanische Geheimdienst NSA Zugang zum Telekom-Netz verschafft haben. Dies konnte bislang nicht bewiesen werden. Auf der anderen Seite gibt es zu wenige Fachleute, die mit ihrem Spezialwissen solche Attacken abwehren, so Telekom-Datenschutzvorstand Thomas Krämer.
Die Nachfrage nach Cybersecurity-Experten aus der öffentlichen Hand, aus den anderen Unternehmen, ist so hoch, dass der Markt praktisch leergefegt ist. Und wenn Sie sich überlegen, dass allein die Telekom bis zu 800.000 Angriffe täglich auf ihr Netz feststellt und dass die Gefahren aus dem Internet ständig steigen, haben Sie auch die Ursache dafür, dass im Moment auf dem Markt Cybersecurity-Experten praktisch nicht verfügbar sind.
An der Weiterbildung ist die Industrie- und Handelskammer Köln beteiligt. Deren Weiterbildungsleiterin Henriette Nicknicht ist es wichtig, dass nicht nur Technik vermittelt wird.
Und was man oft bei IT-Sicherheit vergisst, ist, dass eben der Faktor Mensch auch ein ganz wichtiger Faktor in der Sicherheit ist. Denn viele Lecks, die sind aufgrund von persönlichen, also menschlichen Beziehungen und deswegen ist das auch ein erheblicher Teil der Ausbildung.
Die zukünftige Cybersecurity Professional Sandra Rutkowska bekommt in ihrer berufsbegleitenden Weiterbildung nur neben Seminaren auch Unterstützung von persönlichen Coaches. Bis jetzt war sie vor allem im Freundeskreis für Datensicherheit zuständig.
Ja, wenn ich es zum Beispiel bei meinen Eltern sehe, wie sie mit ihren personenbezogenen Daten umgehen oder was für Passwörter sie sich ausdenken und wie sie ihre Daten schützen, dann muss ich eigentlich eingreifen, beziehungsweise sehe ich mich dazu verpflichtet, das zu machen, weil ich ja auch nicht möchte, dass denen das passiert.
In 2,5 Jahren wird sie sich dann voraussichtlich um die Sicherheit von über 40 Millionen Telekom-Kunden in Deutschland kümmern.
Mit diesem Bericht von Sebastian Titelbach endet unser Podcast. Jan Eisenberg in der Technik und Zhang Danghong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.